Es ist Advent geworden. Schön, oder? Heute so ein feierlicher Einstieg in den Advent. Ich genieße es richtig. Die Kinder haben so schön gesungen, so klar. Wir haben selber gesungen, wie unser Herz jubelt. Die Kerzen sind an. Und es macht so Spaß, in die Kerzen zu schauen. Wisst ihr, was das Schönste an Kerzen ist? Wenn man hineinschaut und die Augen zusammenkneift. Dann kriegen sie so Strahlen. Dann ist so ein Lichtglanz da. Wunderschön. Die finstere Jahreszeit hat ihren Höhepunkt erreicht, nicht nur, weil wir die Vorhänge zugezogen haben. Draußen ist es feucht, nass, nebelig. Und wenn man durch die Städte geht, selbst das kleine Örtchen Marquardtstein hat sich adventlich geschmückt. Die Schaufenster erstrahlen in einem Licht und in einem Glanz. Die Kaufhäuser werben so gut sie können und versuchen uns ein wenig Licht und Stimmung und eine heile Weihnachtswelt zu verkaufen. Es tut ja auch gut, sich von der adventlichen Stimmung einfangen zu lassen. Das soll man ruhig richtig genießen. Mir tut es gut, ich genieße das. Da greift man dann auch gerne mal ins Portemonnaie, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt ist, um die ein oder andere Herrlichkeit mit nach Hause zu nehmen und sie sich daheim ja zu gönnen. Leider, und das haben unsere Kinder heute auch gesungen, vergehen diese Dinge oft schnell. Schnell vergeht der Lichterglanz. Sie verlieren oft ihren Reiz und man wird ihrer sogar manchmal überdrüssig. Jetzt sind wir am Anfang der Adventszeit und wir genießen es. Wir sagen, oh schön, überlegt's mal 6 Wochen weiter. Dann denkt man, Mai, wann können wir den Plunder wieder in die Kiste räumen und auf den Dachboden stellen? Und man stellt fest, ja, wir sind überlistet worden. Die Werbung hat uns mehr versprochen, als wirklich drinnen war. Und zum Glück ist ja oft nicht allzu großer finanzieller Schaden entstanden. Es gibt jedoch ein Licht, welches man sich heimholen kann, was wirklich die trübe Stimmung des Novembers nachhaltig heben kann. Es leuchtet mit einer Wärme und einem hellen Schein, der es einem so richtig warm ums Herz werden lässt, so ähnlich wie es wahrscheinlich jetzt dem Elias geht. Es leuchtet und es tut so gut, dass man es nicht nur in der kalten Jahreszeit nach Hause holen sollte und genießen sollte, sondern das ganze Jahr. Es geht so ganz tief rein in unsere Herzen und macht sie hell. Wenn du dieses Licht dir erwirbst, wirst du nicht enttäuscht sein. Dein Leben wird dann so richtig hell. Man dürfte es eigentlich sagen, du wirst dann ein Erleuchteter. Es erleuchtet dich von innen heraus. Wenn du dieses Licht besitzt, wird seine Wirkung so stark sein, dass die Leute um dich herum das feststellen werden. Sie werden es spüren. Und das Beste ist, dieses Licht kann man teilen. Und verrückt ist, wenn man es teilt, wird es nicht schwächer. Es wird auch nicht kleiner. Es wird auch nicht kühler, sondern es behält seine Wirkung. Es gibt sogar Menschen, die haben sich zur Lebensaufgabe gemacht, Licht zu teilen. Und sie investieren ihr ganzes Leben da rein, dieses Licht zu teilen. Und man sagt, dass diese Menschen sogar recht glückliche Menschen sind mit einem erfüllten Leben. Es gibt noch ein paar Merkwürdigkeiten um dieses Licht. Dieses Licht findet man nicht allzu oft auf Weihnachtsmärkten. Gestern in Marquardtstein habe ich es allerdings gesehen. Und auch in Traunreuth war es schon. Es wird auch sonst eigentlich recht selten auf der Straße angeboten. Obwohl es von so einer erlesenen Qualität ist und ganz unschädlich für den Menschen und die Natur, scheuen viele Menschen dieses Licht und lehnen es sogar ab. Wenn es denn doch einmal irgendwo angeboten wird, geschieht es oft in verschlossenen Sälen oder in vertrauten Zweiergesprächen. Oft hat man den Eindruck, der, der das Licht anbietet, ist manchmal ein wenig verlegen dabei, obwohl er selber doch das Licht besitzt und von seinem Glanz profitiert. Auch wenn das Licht so gut tut, traut sich kaum einer, es zu bewerben. Und oft werden die, die dennoch für dieses Licht werben, ausgelacht von denen, die in der Dunkelheit sind. Und von denen, die selber das Licht haben, werden sie oft gemaßregelt und sagen, runter vom Gas. Kommt es aber doch dazu, dass jemand, der nicht erleuchtet war vorher, das Licht annimmt, freut sich der Lichtgeber riesig und alle anderen, die das Licht besitzen, auch. Es gibt sogar einige, die sich kluge Ideen einfallen lassen, um das Licht allen Menschen mitzuteilen. Das treibt manchmal sonderbare Blüten. Obwohl das gute Licht für sich selbst spricht, versuchen einige, es noch ein bisschen heller zu machen. Andere versuchen, es ein bisschen dunkler zu machen, damit es besser in die Welt passt. Wieder andere machen es bunt. Andere tarnen es, um es so an den Mann zu bringen. Eigentlich aber ist das Licht so gut, dass man es guten Gewissens jedem geben könnte, zumal es kostenlos ist. Man kann den Gedanken immer weiter spinnen. Dieser Faden der Geschichte, ihr wisst schon längst, um welches Licht es geht. Es ist das Licht oder, wie einige Übersetzungen sagen, der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit Christi. Darüber möchten wir uns heute Gedanken machen. Wir lesen ja im 2. Korintherbrief und im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 1 bis 6, redet Paulus von dem Evangelium, was es für ein Licht ist, was es für eine helle Lichtquelle ist und was für ein Lichtglanz es ist. Er stellt das Evangelium vor als eine lebensverändernde Kraft und beschreibt den Korinthern die verschiedenen Möglichkeiten der Anwendung des Evangeliums und der Verbreitung des Evangeliums. Darüber möchten wir uns heute Gedanken machen. Wir lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist und uns selbst als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ich glaube, es gibt kaum einen schöneren Adventstext als diesen Text, der so viel von Licht spricht. Wir möchten uns einige Punkte heute Morgen vor Augen führen. Einmal, Das Evangelium, was ist es? Zweitens, welche Wirkungen hat es in uns? Drittens, wie soll man es nicht verbreiten? Und viertens, wie soll man es verbreiten? Was ist das Evangelium? Was ist Evangelium? Wir alle wissen, Evangelium bedeutet gute Nachricht, frohe Botschaft. Es ist ein Fachbegriff aus der Theologie für den Sachverhalt, was in Johannes 3, Vers 16 steht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde gesandt hat, um ihn mit seinem Leben für die Sündenschuld der gesamten Menschheit bezahlen zu lassen. Jeder Sünder, der dieses Opfer für sich im Glauben in Anspruch nimmt, wird errettet, wird Kind Gottes und ist vor ihm gerecht. Das bedeutet, dass er passend gemacht ist, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, der ja Licht ist. Paulus schwärmt in unserem Text geradezu über diese Gabe Gottes. Er überschlägt sich regelrecht und ringt nach Worten, das Evangelium zu loben und es gebührend zu beschreiben. Wie macht er das? Schauen wir einfach durch unseren Text. Und wir werden jetzt öfter durch unseren Text einfach durchgehen und schauen, was zu diesen unterschiedlichen Themen gesagt wird. Was sagt Paulus, ist das Evangelium? In Vers 2 stellt er zunächst klar, es ist das Wort Gottes. Und damit sagt er, ist es Wahrheit. Es ist so wahr, dass man damit sogar mit reinem Gewissen vor Gott treten kann. Das ist nicht verwunderlich, da es ja von Gott kommt und somit auch seinem Wesen entspricht. Diese Eigenschaft macht das Evangelium aber auch ein wenig unangenehm. Denn es sagt nicht nur die Wahrheit über die anderen, sondern auch über mich. Es sagt zu mir, Gunnar, du bist ein Sünder. Und so wie du bist, passt du nicht in Gottes Licht, in seine Gegenwart. So kannst du nicht vor Gott bestehen. Aber das Evangelium zeigt mir auch den Weg aus diesem Dilemma heraus, aus dieser Not heraus. Es zeigt mir den Herrn Jesus. Paulus beschreibt das Evangelium weiter. Und wenn wir in Vers 4 lesen, finden wir, dass er es als helles Licht beschreibt. Oder wie die Elberfelder Übersetzung an dieser Stelle sagt, was mir ganz gut gefällt, als Lichtglanz. Wisst, wir haben jeden Abend vorm Schlafzimmerfenster die Straßenlaterne an. Und es ist immer nett hell. Wenn ich nachts zur Toilette muss, brauche ich kein Licht anmachen. Das Licht scheint da rein. Aber das ist hier nicht gemeint. Hier redet die Bibel von einem hellen Licht oder von Lichtglanz, einem strahlenden Licht, ein Licht, was so hell ist, dass es pure Energie ist, noch mehr wie die Sonne, in die wir schon nicht hineinschauen können. Warum ist es so? Das ist so, sagt Paulus, weil es von der Herrlichkeit Christi spricht. Das Evangelium ist nicht nur pure Information, sondern es ist Abbild der Herrlichkeit Christi, der ja das Ebenbild Gottes ist, sagt Paulus. Das heißt, das Evangelium zeigt uns den Herrn Jesus. Und die Bibel sagt, der Jesus ist das Ebenbild Gottes. Und was ist Gott? Ja, Gott ist Licht. Und gar keine Finsternis ist in ihm. Also muss das Evangelium einfach leuchten und strahlen, weil es von ihm kommt, weil es sein Licht widerspiegelt. Und es hat dadurch die Kraft, dein und mein Leben hell und warm zu machen. Paulus geht noch weiter. In Vers 5 sagt er, das Evangelium stellt uns einen neuen Herrn für unser Leben vor. Jesus Christus will Herr meines und deines Lebens sein. Das mag manchen befremden oder stören, aber Paulus schreibt, dass das nötig ist, damit es in deinem Herzen hell wird. Warum ist das so? Warum können wir nicht nur sagen, ach, da ist ein nettes Kind in der Krippe geboren und da haben die Engel gesungen und dann ist es Licht geworden und dann ist er am Kreuz gestorben und für unsere Sünden ist er dort verblichen, verblutet, hat alles in die Waagschale geworfen und jetzt ist es Licht. Warum reicht es nicht? Warum muss er noch Herr in meinem Leben sein? Paulus wird jetzt zum Naturwissenschaftler. Schaut mal hinein in den Vers 6, was er dort sagt. Da sagt er, das hängt mit der Schöpfung zusammen. Wie ist es in der Schöpfung Licht geworden? Wie ist es in der Schöpfung hell geworden? Indem das Gott gebot und sprach, es werde Licht. Und dann ist die Lampe angezündet worden. Plötzlich war die Sonne am Himmel und der Mond, oder? Nein, so war es nicht. Gott hat als Herr gesprochen, geboten, es werde Licht. Und es brauchte keine Lampe da sein. Es brauchte kein Himmelskörper da sein. Aus der Finsternis wurde Licht oder strahlte das Licht hervor. Das hat er gemacht, weil er Herr ist, weil er geboten hat, Herrn gebieten. Willst du Licht in deinem Herzen haben? Dann musst du zulassen, dass der Herr Jesus Herr ist. Und dann wird er schöpferisch tätig, sagt Paulus. Dann lässt er es Licht werden, ohne dass die Sonne scheint, ohne dass du dir Kerzen vom Weihnachtsmarkt holst, dann erleuchtet er dich. Willst du das? Dann sag, Herr Jesus, du sollst nicht nur Herr in dieser Schöpfung sein, sondern auch in meinem Leben. Ich nehme die Gabe an des Evangeliums und akzeptiere, dass du Herr sein willst in mir. Lass es Licht werden und er will es tun. Letztlich ist das Evangelium Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, wie sie sich in Christus spiegelt. Wenn wir das Evangelium so verstehen, dass es den Herrn Jesus vor uns stellt, so sagt Vers 5, werden wir mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes erleuchtet. Weil wir den Herrn Jesus sehen, wie er ist, wird es uns hell machen. Wir sehen ihn, wir lernen ihn kennen und werden ergriffen und begeistert von ihm. Und damit kommen wir schon zum zweiten Abschnitt oder zu dem zweiten Gedanken in dem Text, den Paulus uns vor Augen stellt. Wie wirkt das Evangelium? Es erleuchtet uns. Es lässt uns den Herrn Jesus erkennen. Ist das nicht gewaltig? Gottes Herrlichkeit, Gottes Lichtglanz lässt sich von einem menschlichen Auge erfassen. Ich finde es gewaltig. Gott, der Schöpfer, macht einen Spalt weit seine Gegenwart auf und sagt, schau mal, was siehst du? Er gibt uns das Evangelium, diesen Lichtspalt, der bis in den Himmel hineingeht, in seine Gegenwart und lädt uns ein, schau und staune. Und indem wir schauen und staunen, werden wir erleuchtet, wird es in uns hell. Und wir erkennen ihn, wie er ist. Jetzt müsste es doch klingeln. dann ist das Evangelium ja nicht nur etwas für Menschen, die in der Dunkelheit sind, oder? Dann ist es ja etwas für dich und mich jeden Tag. Dann lohnt es sich ja täglich, da hineinzuschauen, weil ich da meinen Herrn Jesus sehe. Es zeigt nicht nur, wer Gott ist und wer der Mensch ist und wie die Trennung überwunden werden kann, sondern es ist eine lebensverändernde Kraft. Warum? Weil es mich verändert, wenn ich ihn anschaue. Weil es mich verändert, wenn ich ihn erkenne. Erinnern wir uns noch an den Schlüsselvers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Wenn wir in seine Gegenwart hineinschauen, wenn wir ihn anschauen, was passiert dann? Dann werden wir verändert in sein Bild. Dann werden wir verändert in sein Wesen. Dann beginnt Christus in uns Gestalt zu gewinnen. Evangelium, lebensverändernde Kraft. Es holt uns heraus aus den Schändlichkeiten, aus der Finsternis. Es holt uns heraus aus der Heimlichkeit und stellt uns in das Licht Gottes. Es ist prägend für meinen Alltag. Es ist nie erschöpft und täglich hat es etwas Neues zu bieten. Ich habe eben an den Ansagen gesagt, wir sind durch mit dem Hauskreis für Ehe und Familie, wir wissen schon alles. Ihr habt alle gelacht und zu Recht. Man kann nie alles wissen. Wenn wir in Gottes Wort, in sein Evangelium hineinschauen, werden wir immer Neues zu entdecken haben, weil wir schauen einen ewigen, allmächtigen, großen Herrn und Heiland an. Nicht etwas Zeitliches, nicht etwas Räumliches, sondern etwas Unendliches und Ewiges. Wie soll man damit umgehen, wenn man das Evangelium besitzt, wenn man es hat? Es drängt doch förmlich dazu, es zu verbreiten. Wenn Licht in einem finsteren Raum ist, dann versuch es mal in einer Ecke zu halten. Es geht nicht. Licht will sich immer ausbreiten. Wenn du ergriffen bist, erleuchtet bist von dem Evangelium, dann will es sich ausbreiten. Dann drängt es dich. Wenn du das unterdrückst, wird es dich zerreißen. Aber es gibt unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Arten, wie man es verbreiten soll oder kann. Paulus geht darauf ein. Doch zunächst sagt er in Vers 1, es ist eine Barmherzigkeit, wenn man den Dienst hat, das Evangelium zu verbreiten. Angesichts der Vorzüglichkeiten dieses Lichts, was ein Kind Gottes besitzt, ist es Barmherzigkeit, dass man es weitergeben kann. Klar, wir leben in einer dunklen Welt und genießen Licht. Da ist es doch was Schönes, wenn man dieses Licht weitergeben kann. Da ist es doch pure Barmherzigkeit, Dienst am Nächsten, wenn man das nicht für sich behält, sondern so, wie Gott es will, weitergibt. Der Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, nicht ihr sollt meine Zeugen sein oder überlegt euch, ob ihr meine Zeugen sein wollt. Nein, er sagt, wenn Licht in dir ist, wenn du das Evangelium besitzt, dann wirst du mein Zeuge sein. Die einzig zulässige Frage, die du jetzt stellen darfst, ist, wie soll ich das machen? Nicht, soll ich das machen? Kann ich das machen? Schaffe ich das überhaupt? Einzig und allein darfst du fragen, wie soll ich das machen? Und da gibt unser Text zwei Methoden vor. Eine richtige und eine falsche. Dabei geht es nicht um die Frage, sollen wir große Evangelisationen durchführen oder sollen wir Freundschaftsevangelisation durchführen. Sollen wir hier im Saal evangelisieren oder draußen auf der Straße, vielleicht mit dem Puppentheaterwagen, Entschuldigung. Es geht um die Frage, mit welcher Einstellung gehe ich mit dem Evangelium um? Mit welcher Einstellung will ich es verbreiten? Es geht um Lauterkeit oder Taktik. Es geht um Offenheit oder, Paulus stellt dem, Heimlichkeit gegenüber. Es geht um Wahrheit oder Hinterlist und Täuschung. Paulus sagt, es passt nicht zu dem Wesen des Wortes Gottes und seiner Wahrheit, wenn man versucht, es mit Hinterlist zu verbreiten. Paulus, da hast du recht. Man darf Wahrheit nicht verheimlichen und Licht gehört nicht unter einen Scheffel. Das hat der Jesus schon gesagt. Gott will einfach keine Mogelpackung. Er will sich nicht einreihen in die Buden auf dem Weihnachtsmarkt, die uns Dinge versprechen, die sie nicht halten können. Er sagt, du brauchst keinen Zucker, um das Evangelium herumzuziehen, um den bitteren Geschmack vom Gericht Gottes und Verlorensein und Sünde zu überdecken. Es ist falsch, wenn du den Tod des Herrn Jesus aus dem Evangelium herausnimmst, um es ein wenig humaner zu machen. Es verfälscht die Wahrheit, wenn man sagt, Gnade bekommst du, indem dass du dich anstrengst und ein bisschen besser wirst und es vom Glauben trennt. Es gibt nur einen Weg, um Licht zu verbreiten, und der heißt ein klares, unverfälschtes, offenes Evangelium. Es gibt viele Bemühungen, das Evangelium attraktiv zu verbreiten. Und ich bin dankbar dafür, dass Leute sich Überlegungen machen, wie kann ich das Evangelium verbreiten. Und das ist auch gut so. Es ist legitim, solange man das Evangelium nicht verfälscht. Wer jedoch die Buße aus dem Evangelium entfernt, verkündigt eine Unwahrheit und wird Menschen in eine falsche Sicherheit führen. Ebenso müssen wir daran festhalten, dass es nicht nur einen Himmel gibt und einen liebenden Gott, sondern auch eine Hölle und einen Richter. Es gibt viele Methoden, die dazu dienen, das Evangelium zu verkündigen, aber einige, habe ich den Eindruck, verschleiern es mehr, als es offen zu legen. Der Wilfried hat darüber schon geredet und hat zum Beispiel die Volksbibel angeführt, eine Übertragung, die eigentlich die Wahrheit in der Bibel abflacht, abstumpft. Es gibt Evangelisationsevents großer Art, wo mit Stimmung, mit lauter Musik, mit tollen Lichteffekten versucht wird, Menschen einzufangen, zu überlisten, doch ein Fan von Jesus zu werden. Aber werden dort wirklich tragfähige Entscheidungen getroffen? Entscheidungen, die durch den Alltag hindurchtragen? Der Glaube kommt aus der Verkündigung, sagt Paulus in Römer 10, Vers 17. Soll das Wort Gottes Glauben bewirken? Soll das Evangelium die Frucht des Glaubens tragen? So muss es verkündigt werden, offen, ohne Verfälschung, sagt Paulus. Du kannst es nicht verbessern mit Hinterlist, mit Heimlichkeit oder indem, dass du die Schärfe rausnimmst. Es wird nicht besser dadurch. Ich möchte euch das demonstrieren. Joe, kommst du mal her? Ich habe vorletzte Woche ein Küchenmesser gekauft, ein gutes Steakmesser. Es ist rostfrei, es ist durchgenietet, es ist was richtig Solides. Joe, ich würde dir das gerne geben. Was wäre dir sowas wert? Schau es dir mal an. Es ist sogar handgemacht. Das darfst du gern runternehmen. Es ist sogar handgemacht. Ich habe es nämlich mit eigener Hand verbessert. So ein Steakmesser ist ziemlich gefährlich. Es ist scharf und spitz. Und ich habe gedacht, damit der Joe sich nicht verletzt, habe ich es ein bisschen vorne rund gemacht. Und die Spitze habe ich auch weggemacht, weil damit sticht er sich nur. Und damit nichts passiert, habe ich das so verändert, dass es dir gefällt, oder?
Mehr oder weniger.
Warum weniger?
Ja, weil es schneidet mich.
Es schneidet mich? Ja. Aber egal. Nein. Es sieht doch noch aus wie ein Messer.
Das ist sehr schön, hast du gut gemacht.
Aber?
Ja, es erfüllt seinen Zweck nicht.
Es erfüllt seinen Zweck nicht. Gehen nicht viele so mit dem Evangelium um? Gehe ich nicht manchmal so mit dem Evangelium um? Gestern waren wir auf dem Weihnachtsmarkt in Marquardtstein und mir ist schon mulmig geworden. Ich hätte mich am liebsten hinter den Hütten verkrochen. Es waren so viele Leute da, die mich kennen. Und es hat mir schwer gefallen, ernst dazu zu stehen, ganz offen dazu zu stehen, zu sagen, liebe Leute, ihr seid Sünder, ihr braucht den Herrn Jesus, ihr braucht das Evangelium, so klar, wie es in dem Puppentheater gesagt wurde. Es hat mir schwer gefallen. Ich habe gebetet und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass der Herr Jesus mich verändert hat und nicht das Evangelium. Dass wir nicht Watte rumgepackt haben, um es angenehmer zu machen, als der Bürgermeister plötzlich neben mir stand und der mich sehr gut kennt. Wir sind Nachbarn gewesen bis vor einigen Jahren. Und dass ich sagen konnte, ja, wir verkündigen das Evangelium, weil die Menschen in Marquardtstein es brauchen. Nehmen wir nicht die Spitze weg vom Evangelium. Nehmen wir nicht die Schärfe daraus, sondern lassen wir uns verändern. Kommen wir noch zum letzten Punkt. Wie soll man das Evangelium verbreiten? Wir haben jetzt darüber nachgedacht, wie man es nicht tun soll, nämlich mit Heimlichkeit und indem, dass man es verfälscht oder mit Tricks und Taktik. Wie soll man es verbreiten? Auch Paulus schreibt dazu einige Gedanken. Es liegt eine große Verantwortung auf uns, das Evangelium richtig weiterzugeben. Aber wisst ihr, diese Verantwortung ist leicht zu tragen. Das gibt's. Es gibt große Verantwortung, die schwer auf uns lasten, weil wir sie tragen müssen. Und es gibt große Verantwortung, die sind leicht zu tragen. Und dazu gehört, das Evangelium zu verkündigen. Warum? Du brauchst einfach nur sagen, was Gott gesagt hat. Du brauchst nicht selber dir eine Botschaft zu überlegen. Paulus sagt zum Timotheus, verkündige das Wort, tritt dafür ein zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Tadle, überführe, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. 2. Timotheus 4, Vers 2. Als erleuchtete Menschen und nicht als Tranfunzeln geben wir das helle Licht des Evangeliums weiter. Wir dürfen bekennen, hier ist das wahre Licht, hier ist Christus. Wir haben es doch erlebt. Warum sich also verstecken? Warum sich schämen? Paulus ruft in Erinnerung, wir haben einen Dienst von Gott empfangen, nämlich das Evangelium zu verbreiten. Darum machen wir die Wahrheit offenbar, Vers 2. Nur wenn das Evangelium offen verkündigt wird, können wir die Verantwortung tragen für das Heil der Menschen um uns herum. Warum? Weil wenn sie es ablehnen, behalten wir ein reines Gewissen. Wir haben ihnen alles gesagt, den ganzen Ratschluss Gottes. Wir haben sie nicht getäuscht, sagt Paulus. Wir haben keine Irrlichter angezündet, wie der Gott dieser Welt, der Teufel. Wir haben niemandem die Sinne verblendet. Wenn sie es nicht verstehen, das Evangelium, dann liegt es daran, weil sie nicht gewollt haben. Ein tolles Vorbild, aber auch ein Weg, die Verantwortung des Evangeliums zu tragen. Vielleicht sagst du, ich kann es trotzdem nicht. Doch, wir können, weil es nicht deine Verantwortung ist. In Vers 5 und 6 kommt das so deutlich zum Vorschein. Jesus Christus ist der Herr. Wir sind Knechte. Er hat etwas zu verkündigen. Wir sind nur Boten. Kommt bei euch der Briefträger vorbei? Bei uns ja. Und der bringt Briefe. Wer ist verantwortlich für den Inhalt des Briefes? Der Briefträger? Nein, sondern der, der den Brief geschrieben hat. Der Klempner, der die Rechnung aufgestellt hat. Meine Frau, die mir einen Liebesbrief geschrieben hat, wenn sie in Urlaub ist. Oder sonst wer. Sie sind verantwortlich für den Brief. Ich werde niemals mich beim Briefträger beschweren, warum die Rechnung so hoch ist. Das wäre Unsinn. Der Briefträger hat die Aufgabe, die Botschaft zu bringen. Aber für die Botschaft ist der Verfasser zuständig. Genauso ist es mit dem Evangelium. Du und ich dürfen uns einreihen in das Heer der Briefträger. Briefe Gottes in diese Welt zu bringen, sein Evangelium auszuteilen. Wir haben dafür Sorge zu tragen, dass der Brief sauber und lesbar ankommt. Aber nicht, was drin steht, das ist Gottes Sache. Er hat sogar dafür gesorgt, dass wir diesen Botendienst tun können, denn er hat uns mit Licht ausgestattet. Er hat uns erleuchtet. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, saubere Boten in dieser Welt zu sein. Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass wir Fachleute sind. Du und ich sind Fachleute des Evangeliums. Warum? Weil wir wissen, wovon wir reden. Weil wir erleuchtet sind. Weil wir es doch selbst erlebt haben. Es gibt nichts Jämmerlicheres wie ein Rolls-Royce-Verkäufer, der selber nur Fiat fährt. Es gibt nichts Jämmerlicheres als ein Verkäufer für Reisen nach Hawaii, der Bayern nie verlassen hat. Der weiß nämlich nicht, wovon er redet. Wir sind Fachleute des Evangeliums. Wir haben an unseren Herzen erlebt, welche Kraft es hat und wie es uns verändern kann. Was macht einen guten Evangelisten aus? Was macht so einen guten Fachmann aus? Er kennt sich aus. Er schaut täglich in das Evangelium, um neue Erkenntnisse zu gewinnen von dem, was er verkündigt, nämlich von dem Herrn Jesus. Er lässt sich täglich neu erleuchten. Er ist begeistert von dem Evangelium. Warum schreibt Paulus diese Gedanken an die Korinther? Will er sich selbst als Profi anpreisen? Will er warnen, dass nicht jeder einfach das Evangelium so weitergibt, weil da kann man ja so viel verkehrt machen? Nein, das war nicht seine Absicht. Seine Absicht war, sich als Vorbild hinzustellen. Paulus hat sich gebrauchen lassen im Dienst an den Korinthern. Er hat ihnen als Knecht das Evangelium gebracht und ihnen verkündigt. Und nun nimmt er in diesem Abschnitt die Korinther mit in diesen Dienst und redet in der Wir-Form. Er sagt nicht, ich habe das so gemacht, sondern wir machen das so. Wir machen die Wahrheit offenbar und wir lassen uns nicht entmutigen. Sollte Gottes Wort bei den Korinthern stehen bleiben? Es ist Advent. Lichter werden angezündet in einer dunklen Jahreszeit. Du und ich werden von Paulus heute Morgen eingeladen, dich als Lichtträger gebrauchen zu lassen, um das Evangelium in die dunkle Welt hinauszutragen. Warum? Damit es Weihnachten werden kann. Damit der Herr Jesus in Herzen Licht anzündet. Das ist deine und meine Aufgabe, deine und meine Bestimmung. Ich wünsche uns Gottes Segen zu dieser Barmherzigkeit. Amen.